Ars Electronica 2008. A new cultural economy.
Ja, während die Kollegen vorne wechseln, stelle ich schon mal Lars Blunk vor. Lars Blunk ist, er verzeiht mir das vielleicht, ein richtiger Kunsthistoriker, ein echter Kunsthistoriker, der eben nur ab und zu in den Gebieten der Medienkunst wildert. Und deswegen ist auch seine Thematik eine, die nicht primär am Digitalen orientiert ist, die wir heute von ihm hier als Beitrag hören werden. Und sie gliedert sich trotzdem ein in eine Genealogie seines Schreibens und Denkens und Forschens, die immer wieder an solchen Grenzen zum Medialen sich entlang gehangelt hat. Er hat promoviert über Partizipationskunst zwischen Mythos und Teilhabe mit dem Titel Between Object and Event, wo unter anderem auch George Brecht, über den er heute sprechen wird, eine zentrale Rolle spielt. Er hat dann eine Publikation herausgegeben, an der übrigens auch Katja Kwasteck mitgewirkt hat, über Werke im Wandel zwischen Werk und Wirkung. Und er hat dann sich sozusagen in der Geschichte rückwärts bewegt und über Marcel Duchamp habilitiert, Marcel Duchamps Präzisionsoptik. Das hört sich jetzt nicht so interaktiv an, ist aber interaktiver, als man meinen sollte, denn es geht in diesen Duchamp'schen optischen Geräten ja schon um einen sehr starken retinalen Effekt, der eben zwischen dem Auge des Betrachters und dem zu betrachtenden Objekt eine Art physiologische Reaktion auslöst. Insofern ist das Thema der Interaktion ein peripheres, aber doch begleitendes seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und ich bin sehr gespannt auf das, was er uns heute erzählen wird. Von seiner amtlichen Seite her ist er nach wie vor Hochschulassistent an der TU in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Okay.
Ja, herzlichen Dank, Dieter, für die Einführung und herzlichen Dank auch an dich, Katja, für die Einladung. Ich will gleich in Medias Res gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Februar 2000 provozierte eine Ausstellung im Kunstmuseum Trapholt im dänischen Kolding einen Skandal von internationalem Aufmerksamkeitswert. Der Stein des Anstoßes, Helena, eine Installation des chilenischen, in Dänemark lebenden Künstlers Marco Evaristi. Evaristi hatte 10 weiße Moulinex Optiblend 2000 Mixer auf einem Tisch platziert. Ein, wie es der Künstler nannte, soziales Experiment. Eines freilich, das ganz auf die Reaktionen des Ausstellungspublikums ausgerichtet war. In jedem der Küchengeräte nämlich schwamm im klaren Wasser munter ein kleiner Goldfisch. Die Mixer waren gut sichtbar elektrisch verkabelt und somit offenkundig betriebsbereit. Sie können sich denken oder wissen vermutlich auch, was passierte. In der Folge der Aktivierung der Schneidwerke durch Ausstellungsbesucher mussten am Abend der Vernissage 2 Fische und am nachfolgenden Tage 14 weitere ihr Leben lassen, gewissermaßen im Namen der Kunst. Der Empörung vieler Besucher und dem erwartungsgemäß einsetzenden Proteststürmen einiger Tierschützer begegnete der Künstler indes mit treuherzigen Unschuldsbeteuerungen. Zitat Evaristi: Das Publikum weiß, dass in einem Museum kein Kunstwerk angegriffen werden darf. So ist es offensichtlich, dass der Knopf nicht gedrückt werden soll. Es war eine Überraschung für mich und auch Peter Meyer, den Direktor des Museums, dass Leute den Knopf gedrückt haben. Ich habe es nicht erwartet. Es war nicht notwendig, hinzuschreiben, weil es offensichtlich war, dass man den Mixer nicht bedienen durfte. Zitat Ende. Evaristis lamoyante Aussage provoziert die Frage, ob es, lässt man die Selbstverständlichkeit eines respektvollen Umgangs mit Tieren außer Acht, wirklich so offensichtlich war, dass man die Mixer nicht bedienen durfte. Dass der Künstler selbst mit der Möglichkeit einer Betrachterintervention, namentlich mit einer Aktivierung der Küchenmixer durch die Museumsbesucher, geliebäugelt hat, deutet sich unter anderem in der Tatsache an, dass das Museum offensichtlich Goldfische bevorratete. In 2 Tagen wurden in 10 Mixern 16 Goldfische zermahlen, was nicht weniger heißt, als dass mit einem Austausch gerechnet worden sein muss. Unübersehbar aber wird die Tragweite seines Kalküls, wenn der Künstler offenbart, ich zitiere: Ich formuliere Fragen und schaue, ob sich Antworten ergeben. Ich möchte die Gesellschaft in 3 Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe sind die Sadisten. Die zweite Gruppe ist jene der Voyeure, die zuschauen, aber selbst nicht beobachtet werden wollen. Die dritte Gruppe sind die Moralisten, die einfach lieben, häufig ohne Hintergrundwissen, eine Situation zu moralisieren. Die Essenz war, die Museumsbesucherinnen in drei Gruppen einzuteilen. Der Idiot, der den Knopf drückt, der Voyeur, der es liebt zuzuschauen und der Moralist. Zitat Ende. Immerhin, diese Trias von Idioten, Voyeuren und Moralisten, wie sie Evaristi pauschalisierend ausmachte, hat diesen gleichsam über Nacht international bekannt gemacht und dem Direktor des Museums nebst Publicity für sein Haus eine Geldstrafe in Höhe von 2000 dänischen Kronen eingetragen. Um die vom Künstler offensichtlich intendierte Kettenreaktion, oder sagen wir ruhig, um das Interaktionsgefüge, Sadismus, Voyeurismus, moralischer Aufschrei, auszulösen, spekulierte Evaristi also auf eine Inbetriebnahme der Mixer. Ein eklatanter Widerspruch zu seiner Aussage, die Küchengeräte seien selbstverständlich nicht zu benutzen gewesen. Zeigte sich der Künstler rückblickend erschrocken über den Missbrauch der Funktionsfähigkeit der Küchenmixer, so hatte er doch zugleich einen solchen Missbrauch einkalkuliert, in der Hoffnung auf den Erfolg seines sozialen Experiments. Diese Widersprüchlichkeit fand ihre Spiegelung im eigentümlichen Umgang des Koldinger Museums mit der Installation. Stante Pede, nämlich, war Helena binnen Jahresfrist der museale Status eines adorablen Artefakts eingeräumt worden. Mit ihrem Ankauf hatte sich Evaristis Installation also bereits 2001 irreversibel in die Inventarbücher des Museums eingeschrieben, dies allerdings unter spezifisch musealen Bedingungen. So schwimmen die kleinen Goldfische heute nicht mehr im klaren Wasser, provozieren keinen Missbrauch mehr. Sie sind in Kunstharz konserviert, präpariert für die museale Ewigkeit, petrifiziert als historische Dokumente eines angeblich niemals intendierten Ereignisses. Ein echter Circulus Vitiosus des institutionellen Ausstellungsbetriebs. Der Künstler gab sich denn auch ganz realitätsnah über den Zustand seines Kunstwerks, das nunmehr für Evaristi eine Dokumentation sei. Ich zitiere, ein Bild dessen, was damals war. Zitat Ende. Ein Bild indes war es bereits bei seiner erstmaligen Präsentation. Ein Bild der Möglichkeit, qua, wenn Sie so wollen, Moulinettenmassaker, die Conditio Humana unter Beweis zu stellen, mit allen erdenklichen Konsequenzen, der Möglichkeit. Und eben diese Bildlichkeit scheint mir Kunstwerken, die auf eine Beteiligung des Ausstellungspublikums angelegt sind, von Anbeginn eingeschrieben. Meine mit dem Fallbeispiel Evaristi eingeleitete These des Bildcharakters, der Bildlichkeit oder, wenn Sie so wollen, der Zeichenhaftigkeit vermeintlich aus- und aufführungsabhängiger installativer Kunstwerke zeigt an, worum es in meinem Vortrag gehen soll. Die Erörterung der sogenannten Partizipationskunst im Spannungsfeld von Performance auf der einen Seite, sprich einem konkreten Handlungsvollzug, und Semiotizität auf der anderen Seite, sprich einer repräsentationalen Darstellung und verweisenden Zeichenhaftigkeit. Ich werde also nicht über Interaktion und Interaktivität sprechen, sondern, wenn Sie so wollen, über Aktion und Aktivität, nämlich über jene Aktionen und Aktivitäten des Ausstellungspublikums, die sich mit Partizipationskunst verbinden, zumindest den Intentionen der Künstler nach verbinden sollten. Mit Kunst also, die sich, zumindest in euphemistischer Perspektive, über die aktive, sprich über die taktile oder taktil-kinästhetische Beteiligung des Ausstellungspublikums an einem Objekt ästhetischer Erfahrung manifestiert und zumindest angeblich das Kunstwerk allererst konstituiert. Partizipation und Interaktion haben dabei unter anderem dies gemein. Die seitens ihrer jeweiligen Apologeten vehement vertretene These einer Befreiung des Betrachters aus der entmündigenden Passivität konventioneller Kunstanschauung. Klaus Pias hat diese Befreiungsthese kürzlich ins Visier genommen, als er im Zusammenhang interaktiver Kunst schrieb, ich zitiere ein etwas längeres Zitat, sie, die Befreiungsthese, ist im gegenwärtigen Diskurs immer noch weit verbreitet und verwechselt die Betrachterlogik des offenen Kunstwerks mit dem technischen Imperativ des Mitmachens. Interaktion steht dann per se als Befreiung da und im gleichen Atemzug wird ihr eine Vorgeschichte der Unfreiheit beigefügt. Der Betrachter wird aus seiner Passivität befreit, das Kunstwerk aus seiner statischen Werkform, die Betrachtung aus der Starre in die Zeitlichkeit entlassen, der Künstler aus der Autorschaft und so weiter. Nach diesem Modell lässt sich Fortschrittsgeschichte erzählen. Je technisch ausgefeilter dabei die Steuerungsmechanismen, umso freier scheint nach der Logik dieser Rede der Betrachter. Zitat Ende Pias. Dass die vielbeschworene, das Betrachtersubjekt angeblich aus seiner Passivität befreiende Publikumsteilhabe bisweilen überschätzt wird, dies will ich im Weiteren ausschnitthaft und exemplarisch aufzuzeigen versuchen. Und zwar überschätzt nicht so sehr im Hinblick auf die gewährten oder eben nicht gewährten Freiheitsgrade, sondern a. überschätzt im Hinblick auf die konkrete Realisierbarkeit von Mitmachofferten im Kontext von Kunstausstellungen und b. im Hinblick auf das Primat der Performance, des Handlungsvollzugs, der Ereignishaftigkeit und Situationalität, die sich angeblich untrennbar mit dieser Kunstform verbinden. Dabei verstehe ich unter Partizipation in einem engeren Sinne jene taktilen oder eben taktil-kinästhetischen Tätigkeiten des Ausstellungspublikums, die, und sei es auch bloß temporär, zu einer Veränderung der materiellen Struktur oder Gestalt eines Exponats führen. Partizipation stellt damit gewissermaßen eine historische Vorstufe des Sonderfalls Interaktion dar, wie umgekehrt dieser seine Wurzeln in der Partizipationskunst der 60er Jahre hat. Will man denn unter Interaktion als Terminus technicus eine dialogische Mensch-Maschine-Kommunikation oder seit dem Internet auch eine Mensch-Maschine-Mensch-Kommunikation verstehen? Wir haben über den Interaktionsbegriff ja bereits gesprochen. Die Unterscheidung in Partizipation und Interaktion ist also eine historisch-kategoriale, keine phänomenologisch motivierte, ist doch verstanden eben in einem weiten Sinne Partizipation Bestandteil einer jeden Interaktion. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Partizipation in einem engeren Sinne wurde bereits Mitte, Ende der 1950er Jahre in der Kunst als neues Paradigma formuliert, das dem bis dahin institutionell und qua Künstlergenialität verbürgten Status des Kunstwerks als ein adorables Meisterwerk radikal in Frage stellen sollte. Die aktive Beteiligung der Ausstellungsbesucher wurde als neue Losung ausgegeben und sollte die noch in den 50er Jahren vom abstrakten Expressionismus dogmatisch verfochtene triadische Rollenverteilung von Künstler, Werk und Betrachter aufweichen. Die Wirksamkeit der Kunst sollte durch ein stärkeres Maß an Unmittelbarkeit, Zufälligkeit und Situationalität gesteigert werden, die Beziehungen zwischen Werk und Betrachter durch dessen Beteiligung intensiviert werden. Vor allem aber sollte der Rezipient stärker affiziert und involviert werden. So zumindest die Erklärungen der einschlägigen Künstler. Wenn Werner Spieß 1989 von einer ganzen Generation von Künstlern sprach, von denen einige so opportunistisch dem Betrachter das Du der künstlerischen Partizipation angeboten hätten, so verleiht diese polemische Formulierung der zutreffenden Beobachtung Ausdruck, dass nämlich über die Idee der Publikumsbeteiligung der tradierte, als verkrustet empfundene Werkbegriff angefochten und die Kunst unmittelbarer angelegt werden sollte. I thought, so kommentierte beispielsweise Alan Caprow, rückblickend seine Abkehr von der Malerei und Hinwendung zu partizipativen Kunstformen, I thought that it, und damit meinte er die Malerei, I thought that it was just a little bit too contemplative and that, if not the world at least, I needed something more direct, more ephemeral, more capable of stimulating direct responses on the part of the observer. Zitat Ende. An die Stelle eines auratischen Meisterwerks sollte, wie auch Dieter Daniels vor bald 10 Jahren in einem Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel Über Interaktivität bemerkte, das Angebot an das Publikum treten, seine Erlebnisse im Umgang mit der Kunst wesentlich selbst zu bestimmen. Seit Ende der 1950er Jahre also verfolgten Künstler vehement und vermehrt die Strategie, ihr Publikum zu eigenen Handlungen zu animieren. Einer der führenden Vertreter dieser Idee, die insbesondere im Kreise der Fluxuskünstler um sich griff, war George Brecht, der seine künstlerische Initiation, wie Sie wissen, Ende der 50er Jahre in der Klasse von John Cage an der New School of Social Research erfahren hatte. Zur Motivation, die Besucher seiner Ausstellungen taktil zu involvieren, äußerte sich Brecht rückblickend wie folgt, Zitat, I was increasingly dissatisfied with an emphasis on the purely oral qualities of a situation, so that by fall of 1959, I had decided to call my show at the Rubin Gallery in New York of my more object-oriented work Toward Events. The word event seemed closer to describing the total multisensory experience I was interested in than any other. Zitat Ende. Entsprechend kündigte der Pressetext der Rubin Gallery zu Toward Events an, Zitat, Mr. Brecht's latest work suggests that art is to become actively rather than passively existent, to be enjoyed as an unfolding experience. Works or events such as the cabinet are presented three-dimensionally. The sounds of the components as they are manipulated by the viewer, their smells as well as their visual and tactile and symbolic values contribute to the effect of the experience. Zitat Ende. In einem der Notizbücher des Künstlers aus jenen Tagen finden sich Ausführungen zur Konzeption der Ausstellung der, wie Brecht es nannte, Process-like Works of 1959. Die 17 ausgestellten Arbeiten, darunter The Cabinet, may, Zitat, open out into the participant's experience literally, involving him greatly or slightly according to his nature. Zitat Ende. Bestandteil der Materialität nicht überkommenen Assemblage waren unter anderem ein Jojo, eine Tischuhr, ein Messingglöckchen, verschiedene Würfel, eine Tischlupe, ein gläsernes Apothekerfläschchen mit einer rötlichen Flüssigkeit und ein mit Hülsenfrüchten gefülltes Weckglas. Brecht zur Bedeutung dieses Sammelsuriums, ich zitiere erneut, The aspect of this work, which to me is of most interest, is not the object-like part, that is, the cabinet and its contents, but rather what occurs when someone is involved with it, with its object-like part. That is, the work to me is more in the nature of performance, music and dance, than of an object. It is therefore of greatest importance that the spectator, participant, be free to open and close the door and handle the objects freely. Zitat Ende. Um die Besucher der Galerie zur Partizipation anzuleiten, hatte Brecht sich schriftlicher und damit eindeutig explizierter Handlungsanweisungen bedient, die den Ausstellungsbesuchern auf einer als Einladung und Bekanntmachung fungierenden braunen Papiertüte mitgeteilt wurden. Medizinschränkchen samt Inhalt dienten Brecht als ein Arrangement, das erstes eigentliche Kunstwerk, von Brecht als Event bezeichnet, zu initiieren vermochte. Dieses Event bestand im Zugriff der Ausstellungsbesucher auf die vom Künstler zusammengestellte Assemblage, also dem ebenso zufälligen wie prozessualen Zusammenwirken der bereitgestellten Gegenstände und des partizipierenden Ausstellungsbesuchers in einem größtmöglichen Modus der Offenheit und Zufälligkeit. The Cabinet stellte somit eine probabilistische und experimentelle Erfahrungsanordnung dar, in der die vielgestaltige Wirklichkeit und Kontingenz der Dinge operational erfahrbar sein sollte. Brecht vermerkte diesbezüglich in einem seiner Notizbücher einige Punkte unter der Überschrift Ways to treat objects in order to see them. Dort heißt es unter anderem, Zitat, place them near one or more other objects with which they form a new, possibly more interesting whole. Consider their relation to people involved with them, that is, focus on an event rather than an object. View them of a long time until they are seen. Zitat Ende. Die sich in der praktischen Handhabung offenbarende Ambiguität und Indetermination der Gegenstände, die sich unserer Wahrnehmung in der alltäglichen Begegnung überwiegend entziehen, war allerdings, dies ist entscheidend, nur in der hermetischen Abgeschlossenheit des Galerieraumes, also nur in der übergeordneten Syntax eines institutionellen Kunstortes zu erfahren, der die Wahrnehmung der Besucher in bestimmter Weise zu prädisponieren und zu konzentrieren vermochte. Anders gesagt, nur der Ausstellungskontext vermochte banalen Gegenständen jene Aufmerksamkeit zu sichern, welche unabdingbar nötig für eine ästhetische Erfahrung ist. Oder auf eine Kurzformel gebracht, Ausstellungsexponierungen sind so etwas wie die Ausrufezeichen im syntaktischen Gefüge unserer Erfahrung. Ausstellungsexponierungen zeigen etwas. Doch kommen wir noch einmal, und Sie werden gleich verstehen, worum es geht, auf George Brecht zurück. Mit derartigen Arrangements für Events und dem damit verbundenen radikalen Werkbegriff musste Brecht, je größer sein künstlerischer Erfolg wurde, in gewisser Weise zwangsläufig scheitern. Ein Beispiel. Im Herbst 1961 war Brecht mit einem gut einen Meter hohen, weiß lackierten Wandschrank in der legendären Wanderausstellung The Art of Assemblage im Museum of Modern Art vertreten. Repository, eigens für die Ausstellung angefertigt, enthielt, verteilt auf zwei Türfächer, zwei Schubladen und etliche unterschiedlich dimensionierte Ablagefächer, eine Vielzahl von Gegenständen, unter anderem eine blaue Glühbirne, ein Baseball, ein kugelförmiges Zusammensetzspiel aus Holz und so weiter und so fort. Mit diesem Arrangement hatte Brecht ein weiteres Mal, wenn nicht die Autorschaft, so doch die Kontrolle des Künstlers in einer anti-auktorialen Haltung aufgeben und dem Betrachter ein großes Maß an Mitwirkung an freiem Zugang und Zugriff und damit an handfester epistemischer Erfahrung einräumen wollen. Kurzum, Repository war ursprünglich als ein Arrangement für ein Event konzipiert. Gleichwohl wurde Repository dem Zugriff der Ausstellungsbesucher bereits bei der erstmaligen Ausstellung entzogen, die Fundgrube gewissermaßen geschlossen. Das MoMA nämlich sah sich privilegiert, die von Brecht zumindest intentional an den Betrachter delegierte Kontrolle an sich zu ziehen und alte Autoritäten zu restituieren. Das Werk im Sinne eines potenziellen Ereignisses wurde komprimiert auf den statischen Zustand eines starren Objekts. Und dies endgültig hatte das Museum das Repository doch im selben Jahr angekauft und seinen Sammlungsbeständen zugeführt. Man mag diese frühe Musealisierung im Wissen um die ursprüngliche künstlerische Intention beklagen. Nun sind Museen allerdings objektfixierte Institutionen, im Regelfall jedenfalls. Sie bedürfen des Objektes, um künstlerische Positionen und Kunstgeschichte veranschaulichen zu können. Dauerhafte Anschaulichkeit aber kann nur gewährleistet werden, wenn die zu bewahrenden Objekte dem materiellen Verfall und dem mit einer Benutzung verbundenen Verschleiß, respektive auch Verlust, entzogen werden, obschon Repository nicht nach Anschauung verlangte, sondern nach Benutzung. Mit seiner musealen Einfrierung in einen statischen Zustand wurde die von Brecht intendierten Prozesse gleichsam ausgehebelt. Repository konnte entsprechend niemals die ihm zugedachte Werkhaftigkeit erlangen, war es doch ohne je benutzt zu werden, direkt aus Brechts Werkhalle in Metuchen, New Jersey, in die museale Sphäre des MoMA gelangt. Repository ist also mit sehr zweifelhaftem dokumentarischem Wert als ein Kontrafakt seiner selbst in ein kulturelles Archiv eingezogen, in dem es nun paradoxerweise stellvertretend für etwas steht, was es niemals gewesen ist. Man mag daraus folgern, dass Brechts Arbeit Unrecht geschehen ist. Ein Schluss, der historisch gesehen sicherlich kaum von der Hand zu weisen ist. Doch stellt sich darüber hinaus die Frage, was denn überhaupt damals wie heute, fast 50 Jahre später, der ästhetische Mehrwert wäre, dürfte man Repository nicht bloß betrachten, anschauen, sondern an den Gegenständen, salopp gesprochen, herumnesteln. Gewiss, die Gegenstände in Brechts Assemblage sollten, den Selbstzeugnissen des Künstlers nach, in ihrer Handhabung Ereignisse evozieren. Aber dient ein solches Objekt im Ausstellungskontext nicht immer auch der Anschauung? Und sei es auch in einer, wie Heinrich Klotz einst gegen die objektivistische Kunstauffassung polemisierte, bloß anschaulichen Beschaulichkeit? Haben derartige Kunstwerke im institutionellen Kunstsystem nicht immer auch die Aufgabe, die ihr zugrunde liegende künstlerische Position und ihre kunsthistorische Bedeutung zu dokumentieren, gleich ob die Art der Exponierung vollumfänglich diesen Intentionen gerecht wird? Können partizipatorisch-kinetische Arbeiten wie Agam's Tactile Paintings oder Tanguy's Metamatiques nicht auch als Bilder für die Idee einer kooperativen Kunstproduktion einstehen, die indes nicht zwingend einer Realisierung bedarf, vielleicht sogar niemals bedurfte? Und liegt der ästhetische Mehrwert von Partizipationskunst jenseits aller, zugespitzt formuliert, Mitmachfolklore nicht vielleicht auch und gerade darin, die Einbildung anzuregen und die Kraft der Vorstellung zu entfalten, also darin, sich ein Bild zu machen? Als Kronzeugen für die Zulässigkeit solcher Fragen möchte ich einen Künstler aufrufen, der über lange Zeit seines Schaffens die Partizipation als elementaren Bestandteil seiner Werkbildung behauptet hat, nämlich Franz Erhard Walter. Ein Beispiel: Mit der Nummer 46 seines zwischen 1963 und 1969 entstandenen ersten Werksatzes ist der Rezipient aufgerufen, gemeinsam mit einem Partner das sogenannte Werkstück zwischen den Köpfen aufzuspannen und dergestalt einen Seekanal zu bilden. 1989, nach dem Entzug der Benutzbarkeit derartiger Werkstücke gefragt, bis zu deren vollständiger Musealisierung, wie heute im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, wiegelte Walter ab. Ich zitiere: physische Tat, visuelle Tat, Die Vorstellung, dass bei ersterer mehr erfahren wird, halte ich für naiv. Zitat Ende. So erstaunlich dies sein mag, Walter war im Laufe der Jahre zu der Haltung gelangt, Zitat, dass es nur einen quantitativen, aber keinen qualitativen Unterschied mehr macht, ob ich die Benutzung der Objekte nun real vollziehe oder mir bloß vorstelle. Zitat Ende. In dieser zugegeben vielleicht intellektualisiert erscheinenden Perspektive muss eine auf konkrete Handlungsvollzüge ausgerichtete Partizipationskunst nicht mehr zwangsläufig zur Ausführung oder Aufführung gelangen, zumal nicht in der Bewahr- und Zeigeanstalt, wie der Museumstheoretiker Gottfried Korff das Museum genannt hat. Bereits Brian O'Doherty hat ja in seiner 1976 erschienenen Essay-Folge Inside the White Cube polemisiert, dass, wenn man Kunst im Museum, in einer Galerie oder in einer Vitrine ausstelle, man sie in Anführungszeichen setze. Diese Erkenntnis lässt sich meines Erachtens auch auf Partizipationskunst anwenden. Partizipationskunst und der Aufruf zur Publikumsbeteiligung stehen in den Institutionen der Kunst, ja selbst an deren Peripherien, ebenfalls in Anführungszeichen. Anführungszeichen, die markieren, dass diese angeblich ausschließlich prozessorientierte Kunst auch auf etwas verweisen will, und sei es bloß auf ihre eigene Setzung. Indem diese Kunst ostentativ auf den Ausstellungsbesucher als Mitwirkenden setzt, verkündet sie zwar die Abkehr von einer objektivistischen Kunstauffassung und proklamiert die Kooperation als eine radikale künstlerische Strategie. Zugleich aber entblößt der Ausstellungskontext diese Strategie als eine, die dechiffriert, die gelesen, die verstanden und nicht bloß erfahren werden will. Wer dennoch und gegen diese vielleicht verkopft erscheinende Perspektive meint, dass die faktische, aktive Beteiligung des Ausstellungspublikums die Conditio sine qua non der Partizipationskunst sei, der müsste konsequenterweise die unabdingbare, ja unbedingte Nutzung eines Dienstleistungsangebotes einfordern, wie es Monica Bonvicinis Don't Miss a Second unterbreitet, hier ausgestellt vor der Art Basel 2004. Seinem eigenen Beteiligungsimperativ folgend, müsste sich ein solcher Partizipationsapologet, konfrontiert mit Bonvicinis einwegverspiegelten Glaskubus, in diesen einschließen und die ortsüblichen Tätigkeiten verrichten, um zu vollem Kunstgenuss zu gelangen. Ich will dieses zugegeben etwas albern erscheinende Szenario nicht vertiefen, sondern abschließend die Behauptung zur Diskussion stellen, dass die immer wieder als unabdingbar eingeforderte Notwendigkeit einer Publikumsbeteiligung an der sogenannten Partizipationskunst im institutionellen Kunstbetrieb, grosso modo, nicht mehr ist als eine bloße Beschwörungsformel, die vielleicht sogar gleichfalls in Anführungszeichen zu setzen wäre. Im Ausstellungskontext geht es bei Partizipationskunst, so meine zugespitzte These, eben nicht allein um das Wie einer ästhetischen Erfahrung oder gar, wie der Philosoph Dieter Marsch mit Jean-François Lyotard argumentiert, um das Das eines Ereignisses. Innerhalb der Grenzen des Kunstbetriebs geht es, wollte man es zuspitzen, auch und gerade um eine anschauliche Behauptung. Die Behauptung der Befreiung vom adorablen Meisterwerk und vom Regime der Autorschaft. Genauso lesen und verstehen wir diese Werke ja auch in unseren Debatten um die Kunst seit den 1960er Jahren. Als Befreiung, gleich ob diese nachhaltig stattgefunden hat oder nicht. Mag diese Befreiung auch mit einer Originalität und Fantasie betrieben worden sein, die zuvor gerade von einer konventionellen Kunstproduktion verlangt worden war, sie bleibt in letzter Konsequenz doch allzu häufig uneingelöste Behauptung, weil sie immer wieder aufs Neue im institutionellen Kunstbetrieb affirmiert und damit in ihr Gegenteil verkehrt wird. So hatte und hat denn die programmatische Befreiung des Betrachters aus der entmündigenden Passivität kontemplativer Erfahrung mittels Partizipation, wie wir am Fallbeispiel George Brechts gesehen haben, von Anfang an in der Eigenlogik des institutionellen Kunstsystems begründete Grenzen. Und so lässt sich für viele vermeintliche Partizipationskunstwerke eine Betrachterpartizipation bisweilen lediglich kontrafaktisch behaupten, ohne dass diese jeweils als eine solche ausgewiesen wäre. So wird bis heute in Monographien und Katalogaufsätzen im Präsens als Präsenztempus auf die Möglichkeit der Partizipation verwiesen, ohne dass diese, wie eben im Falle der Dispersion Repository, überhaupt jemals zur Wirksamkeit und zur Wirkung gelangt wäre. Mithin die Schaffung historischer Wirklichkeiten durch deren bloße Behauptung oder anders gesagt Mythenbildungen. Aus solchen Mythenbildungen resultiert denn auch eine historische Unschärfe, die mitunter eine Trennung von aktualisierender Geschichtsschreibung einer und kontrafaktischer Geschichtsproduktion andererseits unmöglich macht. Ich komme zum Schluss und wage eine Prognose, nennen Sie es Prophetie. Anlässlich der großen Monica Bonvicini-Retrospektive, die uns im Jahr 2025 im Zusammenhang des dann 60. Geburtstags der Künstlerin ins Haus stehen wird, wird sicherlich auch Don't Miss a Second zu sehen sein, allerdings von der Kanalisation abgekoppelt, so die Arbeit denn überhaupt jemals angeschlossen war. Auf Hochglanz poliert, eventuell mit dem berüchtigten Schildchen Bitte nicht berühren versehen, vielleicht sogar auf einem der auratisierenden Museumssockel platziert und damit als unbedingt bewahrenswerte Preziose ausgewiesen. Meine Prognose nun? Für den begleitenden Ausstellungskatalog wird sich auch diesmal ein Autor finden, der den performativen Aspekt dieser Arbeit über Gebühr strapazieren wird, wie es auch Joan Marter in Bezug auf Brecht's Repository im Zusammenhang der Ausstellung Off Limits 1999 getan hat. Und ich zitiere Marter lediglich pars pro toto. In Repository, Brecht invited the viewer to remove objects and exchange them for others. Zitat Ende. Wir wissen es besser. Brecht wollte die Betrachter einladen. Die Partizipationsparty fand gleichwohl niemals statt. Was nun Don't Miss a Second betrifft, wird unser fiktiver Autor zukünftig vielleicht in Analogie zu Marter schreiben, erfundenes Zitat, mit Don't Miss a Second offeriert Bonvicini den Kunstfreunden selbst in größter Not keine Sekunde des Geschehens, um die Kunst, ja diese selbst zu versäumen. Ja, der Besuch der Toilette wird hier selbst zur Kunst. Zitat Ende, unser fiktiver Autor. Ob allerdings jemals jemand das vermeintliche Angebot von Don't Miss a Second in dieser Weise wahrgenommen haben wird, bleibt zu bezweifeln. Die Mythenbildung um Partizipationskunst indes wird weitergehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für diese. Ja, genau, dann müssen die nicht so viel switchen. Gibt es weniger Interaktion hier. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Beitrag, der ja auch eigentlich einen idealen Kontrast zu dem vorigen steht. Und das wäre vielleicht auch direkt meine Frage im unmittelbaren Vergleich zur Präsentation von Christiane Paul. Würdest du zustimmen, dass die Arbeiten, die Christiane Paul vorgestellt hat, zumindest einige von denen, sich nicht dafür eignen, als Bild zu funktionieren, sondern dass man sie tatsächlich nur in der Partizipation und Interaktion erschließen kann, weil sie einfach gar kein Bild erzeugen? Und wäre das potenziell eine Differenz zwischen einer mit klassischen Materialien operierenden Form der Partizipationskunst und einer, die sich eben im Digitalen bewegt? Arbeitsthese.
Würde ich unbedingt und uneingeschränkt zustimmen. Man kann das, was ich jetzt versucht habe, für historische Positionen eigentlich der Nachkriegsavantgarde ein bisschen anzureißen und dann in die Gegenwart zu transferieren auf Objektkunstwerke, kann man nur sehr bedingt auf interaktive Kunstwerke anwenden und das eben nur von Fall zu Fall. Ich habe heute Morgen schon mit Ian Mulder gesprochen. Ein Beispiel, wo man es vielleicht übertragen könnte, wäre von Jeffrey Shaw, The Legible City, bei dem man auf ein Fahrrad steigen muss. Ich brauche Ihnen das nicht zu erklären. Sie kennen die Arbeit alle. Bei dem es auch fraglich ist, ob jeder sich auf dieses Fahrrad setzen muss, du hast dich dazu ja auch geäußert, und ob da nicht eine bestimmte Bildlichkeit erzeugt wird. Es geht letztlich darum, eine Visualisierung zu erzeugen. Ein exemplarischer Betrachter kann sich auf das Fahrrad setzen. Meine zugespitzte These ist aber auch die, dass sich vielleicht eines Tages niemand mehr auf das Fahrrad setzen muss, Klammern auf das Fahrrad setzen darf. Peter Weibel ist leider nicht da. Irgendwann wird das Interface so veraltet sein, dass er sagen wird, also beim besten Willen, das können wir nicht mehr ausstellen. Aber um das kurz zu beantworten, es ist von Fall zu Fall abhängig. Für viele der Beispiele würde ich das überhaupt nicht in Anspruch nehmen wollen, was ich hier skizziert habe.
I have another question directly relating to that. What you talked about was, of course, mainly the institutional context. Mm. And I think that in my opinion, unfortunately, what you're saying about participation in the institutional context is true, if not intended. It's highly problematic to show interactive participative works within that context, and many of them aren't meant to. All of internet art, for example, was never meant to be shown in a museum, and many of the artists would say, no, I don't want to show them within this context. So here your argument then, of course, doesn't exist anymore. You know, this is art that is not meant to be shown within the institution. Participation and interactivity is an inherent characteristic of the digital medium. That is, not using it would also be comparable to prescribing, okay, we have paint, but do not put it onto a canvas, that's out, you know. So it, the medium invites this, and the museum may just not be the ideal context for showing it. So turning this around, there is the problematic aspect of presentation of works that where participation is necessary and where everybody actively and successfully engages in them, just outside of the institutional context you're talking about. So in terms of your argument, would you say it really applies only to this context, and taken out of this context, many of the arguments I'm making do not necessarily hold up anymore?
Interesting question. Ich antworte wieder auf Deutsch. Ich habe ja über die Affirmations- und letztlich auch über die Transformationskraft von Institutionen gesprochen. Das Museum ist eine dieser Institutionen. Um kurz auf das Fallbeispiel George Brecht zurückzukommen, diese Arbeiten waren auch zunächst dafür vorgesehen, nicht im Museum zu landen, sondern in kleinen Off-Galleries in Downtown Manhattan. Al Hansen hat George Brecht mal gefragt, als er 1961 in der Martha Jackson Gallery eine große Ausstellung hatte, how are you guys going to get back downtown? Also wie kommst du eigentlich wieder zurück in, das Off, in die Off-Szene, weil in der Martha Jackson Gallery gleich wieder ein Label rangepappt wurde, please do not touch. Mit Sicherheit sind viele dieser, um jetzt in die Gegenwart zu sprengen, dieser interaktiven, digitalen Arbeiten nicht für das Museum vorgesehen, haben andere Orte gefunden oder verorten sich in anderen Institutionen, nicht nur das Museum ist eine Institution. Das Problem ist nur, dass irgendwann diese Arbeiten historisch werden und wir als Historiker, Museumsleute Interesse haben, die zu bewahren, und jetzt sich die Frage stellt, wie gehen wir damit um? Ein weiteres Argument, das ich hier nicht ausgekleidet habe, ist, dass sich unsere Welt natürlich permanent verändert. Die nächsten 20 Jahre werden anders aussehen. Eine Arbeit von Jeffrey Shaw aus dem Jahr 1991 hat heute eine ganz andere Affizierungskraft als 1991. Das muss man vielleicht auch bei dieser Institutionalisierungsfrage mit einbedenken, dass diese digitale Kunst sich natürlich auch in der Wahrnehmung der Menschen mit dem Fortschreiten der Zeit verändert. Aber ich würde, um die Frage klar zu beantworten, das erstmal nur für hochgradige kunstinstitutionelle Orte anwenden, also Higher Galleries und Museums. Für Off-Galleries, das ist klar, dass es keine Plausibilität hat.
It doesn't, yeah. Can I ask my question? Okay. I really enjoyed your talk, but I have a question. In the earlier discussion, I think it was Katja who mentioned the concept of the virtual by Masumi. And the virtual not as in the computer, but as a potential, right? And I think that what you were talking about is virtual art in this sense. So you put down a Moulinex with a live fish in it, and you said you could put it on, right? What would happen if? So it's virtual art in that sense. The artist was both very satirical and hypocritical, which are both funny aspects, I think. But I think you, his answer to, you know, there are three sorts of people. You have the idiots and what were the other ones?
Voyeurists.
The voyeurists and the moralists isn't entirely complete, because I think he was a bit narrowing it down there. For one thing, there are also the biologists. The first thing you do as a biologist would be put on the Moulinex, you know, and then you can do your research, right? So the scientist would have no problem with putting it on. But the other thing, I really liked the photograph of the man looking at it. What's happening? He wasn't looking at, is the fish going to be killed? He was looking at, how will the fish survive, right? So he was again in the virtual mode, you know. What is the potential of the fish to survive this thing, right? Now, the concept of the virtual is really a very strong one, I think, and because as you showed this wonderful work, I can't remember the name of the artist, where you put two people with the thing over.
Franz Walter.
Yeah. Okay. So here you have a real art object, right? And then you put it in the museum, or in any other context where you're not allowed to touch it. Then, from an interactive work or for a participatory work, it turns into a virtual object. What happens if, or what has happened when, in this case? So I think that your criticism of, it's basically about how to archive interactive art. It basically means that you make interactive art into virtual art. Mm-hmm. That would be my, it's not really a question I remember.
Yeah, or a kind of imaginative art. What happens if, I noted, als ob Kunst, as if art, fictional art. I don't know a term for this. And ich denke, wir müssen auch differenzieren zwischen den einzelnen Arbeiten. Ich habe jetzt unter einer großen Klammer, also die Kritik, meinetwegen an musealer Affirmations- und Transformationskraft und das Argument für Zeichenhaftigkeit verschiedene Arbeiten gesteckt, die man unterschiedlich wiederum betrachten könnte unter dem Aspekt des virtuellen oder des imaginären. Da bräuchte man, glaube ich, unter Participatory Art, Partizipationskunst, noch verschiedene Schubladen, um wiederum unter diesem Aspekt die einzelnen Aspekte genau zu betrachten.
I think that that your presentation hits right on the head one of the issues that so-called participatory or engaged artists are dealing with now. And that is how there's a very rich field of practice that exists outside of or barely in the, in the shadow of a museum-based practice. And as the market particularly has become more aggressive in the last, 5 or 10 years, what's happened is that's presented artists with a dilemma that is in fact a political one. So I think that, Christian, you were saying last night that new media artists are not yet accepted in the high art world or the fine art world, and that is precisely, I think, what Lars is talking about, that it's an issue more of, and I think that's the position Capro took as well, that and Brecht and that whole group of people, that they challenged that system and, in fact, its visual hierarchy, which has been a challenge that has not been really taken over, because now what you see is people who are using those ideas but nevertheless making very visual, highly technological presentations in museums that have the look of or the subject of a kind of a socially engaged practice.
I'd be interested in Lars's opinion on the defacing of art. The defacing, the vandalism of traditional paintings and sculptures. And he was talking about liberation and the fact that institutions that are inviting people to participate in such as projects as the Goldfish, is that a liberation where... No. Well, that's the question then about interactivity with traditional destruction. Yeah. I don't perceive that interaction to be a liberation at all.
I don't know if it's a liberation. It has once again to do with the discussion we already had. Does interactivity mean freedom, openness, how many degrees of openness, also Freiheitsgrade, wie groß sind die und so weiter und so fort? Ist es automatisch dann mit, I'm sorry, everybody's putting on their earphones, ist es automatisch damit verbunden, Partizipation, Beteiligung, Interaktion, dass Freiheitsgrade dazu gewonnen werden? Das ist ja dieses Freiheitsversprechen, das ich vom Klaus Piers eingehend zitiert habe, an das ich eben auch nicht glaube. Man muss auf die Qualität der Interaktivität gucken und schauen, wodurch oder worin ist die Interaktivität eigentlich motiviert? Das war der Hintergrund meiner Frage an dich. Interaktivität per se um seiner Selbstwillen oder Partizipation oder Kunstzerstörung oder Skandal seiner Selbstwillen ist mir auch zu wenig. Es ist keine Befreiung der Betrachter in dem Fall, sondern eher eine Versklavung vielleicht, weil die genau in die Falle tappen, die der Künstler ihnen stellt.
Ich würde aber auch noch einen großen Unterschied zwischen Offenheit und Freiheitsgraden machen. Also einen Freiheitsanspruch wollte ich nirgendwo stellen. Ich glaube, den stellen auch viele Künstler nicht. Im Englischen taucht der Begriff Liberation zum Beispiel so gut wie gar nicht auf in dem Zusammenhang. Und das erinnert mich auch an ein Statement von David Rokeby, der also immer sagt, ich sehne mich nach der Zeit, wo Interaktivität einfach normal sein wird. Unser ganzes Leben ist interaktiv und Interaktivität in der Kunst sollte den gleichen Status haben. Und aber wie gesagt, zurück zum ursprünglichen Punkt, ich glaube, Offenheit und Befreiung müssen hier auch noch getrennt werden.
Ein Satz danach, was die Offenheit betrifft, stecken wir natürlich in dem Dilemma, dass es so fürchterlich durch Umberto Eco vorbelastet ist für uns. Und wir vielleicht uns verständigen sollten, dann doch nur Englisch zu reden, dann taucht das Problem mit der Freiheit, Liberation, nämlich gar nicht erst auf.
Ja, die Diskussion hat eine solche Dynamik genommen, there is no need of a moderator anymore, it's kind of natural interactive, no, that's wonderful. Is there anybody still in the public who wants to ask a question? Yeah. So maybe then I have the last turn and try to also to make a link, because I would like to come back to the discussion of yesterday evening, where we were thinking what kind of topics might hold together the whole session of today. And there is something that might link from what Lars has been presenting to what you will present now, and that is the question of performativity of an instruction. Because that is exactly what the events that you didn't present that much, because there are also the written events by George Brecht, which just are short texts, short, relatively straightforward, but even also a little poetic text, where you just get a written instruction and you have to do it yourself. And you don't get the objects from the archive, you just get the possibility of doing it, and you choose your own objects to do that. And those stay open and participatory forever, because they are never narrowed down to any kind of material condensed form. And so this is maybe the most contemporary approach that George Brecht is including in his work. And he continued to do the materialized versions and the written versions throughout his life. And so that is, where did I want to go? that is something that maybe can link to the work that you're doing, that in a way includes kinds of instruction sets that will be reperformed again and again. But it links also back to Christiana's discussion, because here you have the instructions embedded in the code, and you have to reperform the work on the material, but at the same virtual basis of the media environment, you know, so you have a different kind of set here. And just to end with that, I think it's very interesting to compare the different tracks that, for example, George Brecht and Nam June Paik took, because Paik, and they were very close to each other in the in coming from an influence from music, which is instruction-based performance. So that's what I wanted to say. Music is instructions-based performance. So it's not visual art, but it's more the music, which serves as a parameter here. And they decided to take different tracks. George more went into this kind of conceptual and simplified object art. And Nam June went into this high-tech environment, where he wanted to have a real involvement with the viewer in this participatory TV sets. You know, so maybe here is a kind of first split between these two differences. And even George developed some early pieces with switches and lamps, which are documented in the notebooks. And when I asked him, why didn't you continue to do that stuff? And he said, no desire to become an electrician. So he didn't want to materialize it too much. He wanted to keep it more on a kind of level of possibility, I think. Yeah. So this was not that much as a question, but I think it links these three presentations we have here.
Let me give one more sentence. What I wanted to show was that these art forms, may it be participatory or interactive art, also has, besides all performativity, a semiotic side, something that you have to read, that you have to understand, that you have to work with your brain, a conceptual side. And we should be aware of the fact only to emphasize this performativity. That was one point I wanted to make in my statement. And I think that this may also be a link to your paper, hopefully.
Okay, thank you very much, Lars, again.